sollten wir nicht mehr gestört werden durch irgendwelche Magen, die knurren. Ich glaube, ihr hättet jetzt alle genug Gelegenheit gehabt, um euch mal zu stärken. Es stört absolut nicht, wenn ihr noch weiter leislich etwas wollt, fertig essen oder auch trinken, selbstverständlich. Wir sind ja hier nicht in der Schule, fühlt euch frei hier dazu. Wir würden jetzt aber langsam überleiten, doch zum Thema für heute. Viele von euch kommen ja immer wieder und mögen sich vielleicht erinnern, gerade vor einem Jahr haben wir die Astrid Huber aus der Ostschweiz hier zum Thema «Modisch in, optisch out». Sie hat so Farb- und Stilberatung gemacht und daran etwas einen Vortrag angeknüpft. Und im Frühling, im April, war Irmgard Schaffenberger da gewesen, von der Krishona, und hat das Thema gehabt, «Entfalten statt liften». Also bei beiden Themen ist es eigentlich so ein bisschen darum gegangen, was steckt eigentlich in mir drin und wie kann ich das auf eine gute, angenehme Art auch zum Ausdruck bringen. Und heute? Maske. Was soll jetzt das bedeuten? Lassen wir uns doch wieder verstecken? Oder ja, lassen wir uns vielleicht durch eine Pflegemaske unser Teint zum Leuchten bringen? Ihr habt ja vielleicht den Text gelesen auf der Einladungskarte und es ist ja klar, es geht um mehr als nur so vordergründige Masken. Aber um was es geht, das würde ich jetzt gerne unseren beiden Referentinnen überlassen und bitte Sonja Pichler und Bea Job führen.
Nein, die Maskenblätter, wenn ihr Notizen machen möchtet, schon mal vorweg, dann erstmal auf der Rückseite.
Rückseite.
Gut.
Ja, genau.
Ja. Ja, herzlich willkommen und schönen guten Morgen, liebe Frauen, zum Thema von unserem diesjährigen Frauenfrühstück mit oder ohne. Zum Thema ohne lässt sich schon so viel sagen, dass sie ohne Mann und ohne Kinder hier sind, denn es ist ja ein Frauenfrühstück. Mit Ausnahme von Kathy, sie hat ihren Mann dabei. Stefan hilft mit der Technik. Herzlichen Dank. Genau, der hat auch einen Applaus verdient. Und zum Thema mit, es lässt sich so viel sagen, Sie haben sie schon längere oder kürzere Zeit mal dabei gehabt. Und die Frage ist, haben Sie sie auch heute Morgen an und dabei? Natürlich reden wir über Masken, mit oder ohne Maske. Maske. Das können, vielleicht sind Sie hier mit einem fröhlichen Gesicht, sind froh und munter und freuen sich so richtig auf das Frauenfrühstück. Auf der anderen Seite fühlen Sie sich vielleicht innerlich ganz anders. Sie sind müde, leer, ausgebrannt, traurig. Innerlich bewegt sie was ganz anderes, obwohl die Fassade nach außen hin immer schön fröhlich bleibt. Oder es geht ihnen wie diese Person. Sie sind noch etwas unsicher, kennen die anderen Frauen am Tisch nicht, vielleicht ein bisschen schüchtern, wissen nicht so recht, was sie jetzt gerade machen sollen. Aber innerlich bewegt sie vielleicht dies hier. Irgendjemand oder irgendetwas hat sie verärgert, sie sind frustriert. Und sie versuchen das mit dieser oder auch einer anderen Maske einfach zu verbergen. Und vielleicht schämen sie sich sogar für ihre Gefühle, die da so innen drin vorhanden sind.
Oder vielleicht sagen sie auch, hallo, ich trage doch keine Maske. Ich gehe nicht mit einer Maske durchs Leben. Ich bin authentisch. Schön, wunderbar. Und trotzdem passiert das so schnell. Zum Beispiel weiss man genau, oh, In dieser Situation hätte dieser Person das müssen sagen, schluckt es ab und macht gute Miene zum bösen Spiel. Aber hier innen sieht es ganz anders aus und ist dann vielleicht in dem Moment genau das ist aussen, aber das andere ist eben innen. Dann gibt das vielleicht nur eine Kurzzeitmaske. Wenn man daheim ist, ist das wieder gut. Aber anstrengend wird es dann, wenn man die Person immer wieder sieht und es ist immer noch da und immer wieder kommt die da. Aber eigentlich sieht es anders aus. Wir nehmen uns und unsere Lebensumstände ja immer mit. Das ist so. Wir möchten heute einmal hinter die Fassade schauen, hinter die Maske und möchten anschauen. Wenn ich hier stand, sehen das alle? Oder müssen wir das Tischli ein bisschen weiter rübernehmen? Seht ihr, was hinten dran ist? Ja, okay, gut. Was sind Masken überhaupt? Was verbirgt sich hinter der Maske? Und was kann mir helfen, authentisch durchs Leben zu gehen?
Was sind Masken überhaupt? Masken als solche sind überhaupt nichts Neues. Die gab es sogar schon 7000 Jahre vor Christi. Zum Beispiel wie diese Steinmaske aus der vorkeramischen Jungsteinzeit. Wie gesagt, das ist eine alte Geschichte mit den Masken. Masken, das Wort kommt aus dem Arabischen Maskarat und das bedeutet ungefähr so viel wie Narr, Posse, Hänselei, Scherz. Und Masken sind eigentlich bekannt auch in Kunst und Theater, das haben wir jetzt auch gerade schon gesehen, und werden auch in verschiedenen Völkern auch heute noch zu rituellen, religiösen oder auch kulturellen Zwecken gebraucht. Ein Beispiel ganz nah bei uns ist zum Beispiel die Basler Fasnacht. Da spricht man nicht von Masken, da haben wir die Larven. Aber im Prinzip ist allen klar, was das bedeutet.
Ganz besonders möchten wir jetzt gerade mal auf Theatermasken eingehen. Im antiken griechischen Theater haben Schauspieler typisierte Masken angelegt, um besser ein Gefühl darstellen zu können. Also das war noch nicht so, wie wir das heute vom Theater kennen, wo man da das spielt, sondern man hat gewechselt die Maske und ist dementsprechend in dieser Gefühlsstimmung inne. Und ganz interessant, diese Maske hat man bezeichnet als Persona. Ich werde ein bisschen später ein bisschen genauer auf das eingehen. Eine lächelnde Maske und eine traurige Maske. Komödie und Tragödie, ganz nah beieinander. Und das Piktogramm, das ist in der westlichen Kultur, wenn man Reiseführer oder Kulturveranstaltungen aufmacht, ist das Bild oft da, wo für die darstellende Kunst steht. Und dann macht man Reiseführer auf oder irgendetwas und sieht, ah, da gibt es Kulturelles oder in diesem Veranstaltungskalender, das steht eben für Theater, für darstellende Kunst. Mittlerweile ist es noch ein bisschen erweitert worden, auch Ballett, Opern, man nimmt einfach das Piktogramm und man weiss, es geht um das. Heute wird die Maske im Sinn von einer Gesichtsverkleidung im Film oder Theater eher aufgeschminkt. Zugegeben, im Film gibt es noch die weichen Masken, wo man da ganz eine andere Person wird und macht sie dann so weg. Aber die Kunst von Masken bauen, die ist eigentlich fast ausgestorben. So richtig schöne Masken. Und ich rede nicht von denen, die die Larven kaschieren. Das ist auch eine Kunst für sich. Aber klassische Maskenbauer, die sind nicht mehr so oft vertreten. Und interessant ist ja auch, heute im Theater sagt man ja, ich gehe noch in die Maske. Und man meint, man schminkt sich dort oder wird geschminkt, wird frisiert und vielleicht zupft noch jemand hier das Kleid zurecht. Und dann ist man eben in der Maske. Was auch noch ist, man braucht Masken heute oft im Theater, oder nicht oft, einfach ab und zu, wenn man etwas, eine Traumwelt möchte darstellen, etwas Transzendenz oder etwas Poetisches. Ich denke da gerade an Mummenschanz. Die haben ja sehr die Masken. Und ich mag mich noch besinnen, als ich noch kleiner war, wo sie die Knetmaske hatten. haben, die sie sogar haben auseinanderziehen und währenddem das Gesicht verändern. Das geht ja mit deren nicht. Die ist ja starr. Und was automatisch passiert, wenn man so eine Ganzgesichtmaske anhat, kommt der Körper, die Bewegungen automatisch mehr zum Tragen, weil da kann man nicht mehr viel ändern. Also kann man die Pose und die Haltung einnehmen, die das verstärkt zum Ausdruck bringt.
Abgesehen von der künstlerischen, dem Aspekt der Masken, gibt es noch einen ganz praktischen. Und zwar gibt es den Bereich von Schutzmasken. Ja, das ist allen bekannt aus dem Spital oder beim Zahnarzt. Da uns allen ist schon mal so ein maskiertes Gesicht entgegengestattet und hat uns angeblickt. Und ich habe jetzt gerade neulich in der Tram eine Frau gesehen, die hatte auch solche Schutzmaske an. Ich habe sie nicht gefragt, ob sie sich schützen möchte vor den Viren der anderen oder ob sie selbst ansteckend war und die anderen nicht gefährden wollte. Aber es ist ein Schutz vor Viren und Bakterien, der einfach durch solche Gesichtsmaske passiert. Dann gibt es noch den Bereich Atemschutz. Das würde Stefan als ehemaligen Feuerwehrmann sehr interessieren, gerade wenn halt Feuerwehrleute in einen Brand müssen und löschen, das Schutz vor Rauch, damit den Lungen nichts passiert. Also die Schutzfunktion kommt da ganz stark zum Tragen. Und ein weiterer Aspekt, den ich sehr, sehr schön finde, sind die Tauchermasken. Das schützt die Augen vor Wasser und ermöglicht einfach so, dass man unter Wasser einfach die Welt entdecken kann, die einfach total schön ist. Ich liebe es, wenn ich in den Ferien, wenn ich mal an der See bin, schnorcheln kann. Es ist einfach faszinierend, was es da zu entdecken gibt. Also ich liebe Tauchermasken. Bin sehr dankbar, dass man die erfunden hat.
Aber natürlich geht es heute Morgen nicht um all das. Das ist jetzt einfach mal ein kurzer Rückblick gewesen. Masken gibt es schon ewig lang. Aber natürlich geht es heute Morgen im übertragenen Sinn darum, Gefühl, was ich innen fühle und was da rauskommt, das stimmt nicht immer überein. Ich habe ihn schon gebraucht, heute Morgen den Ausdruck, gute Miene zum bösen Spiel machen. Da innen geht etwas anderes vor wie da aussen. Oder manchmal sagt man auch, sie hat wieder ihr Maskengesicht an. Es ist so eine Pose, die man einnimmt, so ein bisschen starr. Und vielleicht ist das dann, wenn man die Maske schon so lange anhat, dass man automatisch genau den Ausdruck einnimmt, den man eben so eingibt hat. Und das ist mega anstrengend. Oh, hoppala. Also, das Aussen und Innen stimmt nicht überein. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf die Schauspielmaske zurückgehen. Das ist wirklich interessant vom Wort her. Ich habe gesagt, Persona, so ist das bezeichnet worden in der Antike. Jetzt Persona bedeutet hindurchtönen. Personare ist eben hindurchtönen, hindurchklingen. Weil früher haben sie durch die Maske durch geredet und Theater gespielt. Das ist heute ein No-Go. Wenn man so eine Maske anhat, ausser an der Fasnacht, redet man nicht, sondern dann macht man mit dem Körper etwas. Außer man hat Halbmasken an, das Maul ist frei, dann ist das wieder etwas anderes. Also hindurchtönen. Als Persona wird in der Psychologie die nach außen zeigte Einstellung von einem Menschen bezeichnet, wo seiner sozialen Anpassung dient. Also so, wie man eben mit den Mitmenschen umgeht. Manchmal stimmt die auch mit dem Selbstbild überein, manchmal auch nicht. Und was ich ganz interessant finde, jüngste im Internet, das ist ja jetzt so wirklich gross und gang und gäbe, wird eine Scheinidentität bezeichnet als Persona. Wenn man in den Chats zum Beispiel sich benennt als Hase71 oder Daddy Cool oder irgendetwas. Und das wird als Persona bezeichnet. Da kann man vielleicht hinter dem Daddy Cool, wenn man den in Realität würde sehen, war das ein schmächtiges Männchen, wo weder Kinder hat noch sonst etwas und eben gar nicht so eine Daddy Cool ist. Aber dort kann man so eine Scheinidentität annehmen.
Hier werden praktisch drei Dinge deutlich. Zum einen, bei der Maske geht es um das, was ich mit meinen Mitmenschen zeige, die Einstellung, hat mir ja schon gesagt, das heißt mein Selbst- und Fremdbild, so wie ich denke, dass ich bin oder so gerne sein möchte oder sein sollte, beziehungsweise auch das, was andere bei mir wahrnehmen. Und das kann, wie gesagt, mehr oder weniger identisch sein. Und in der Psychologie spricht man da von einer Kongruenz, wo Selbst- und Fremdbild zusammenpassen. Da ist wirklich auch so was Echtes da. Das ist dann ja echter, authentischer Mensch. Dann hat Bea das auch schon angetönt, das ist die Scheinidentität. Da geht es nicht nur um das, was im Internet passiert, sondern es gibt Menschen, die ganz bewusst jemand vorgeben, der sie gar nicht sind. Vielleicht kennen Sie den Film oder auch das Buch von Patricia Highsmith, ist das der talentierte Mr. Ripley, da dargestellt in dem Film von Matt Damon. Und das ist ein sehr irritierender Film, weil er gibt immer vor, jemand anders zu sein und steigert sich da in solche, ja, Geschichte rein und es kommt an seine Grenzen, weil immer jemand anders sein zu müssen oder zu wollen, ist wahnsinnig anstrengend, solche Maskerade aufrecht zu erhalten. Also einmal die Scheinidentität und dann kommt auch zum Ausdruck, dass durch die Maske, durch die Persona auch oftmals doppeldeutige Botschaften auch ausgesandt werden können. Was Bea gezeigt hat mit der Maske, das fröhliche Gesicht, aber innerlich sieht das ganz anders aus. Da ist es oftmals für uns gar nicht so einfach zu wissen, was sagt denn jetzt die andere Person. Sammy Molcho sagt, unser Körper ist die größte Plaudertasche. Er hört nie auf, Signale zu senden. Und üblicherweise ist es so, dass wir die Körpersprache mit Ausnahme des Gesichts normalerweise für echt und authentisch halten. Das heißt, die Signale, die mein Körper aussendet, das nehmen wir als wahr da. Aber das, was das Gesicht sagt, wir wissen es auch selber, man kann, wie gesagt, diese gute Miene zum bösen Spiel machen und auch Worte sagen, die eigentlich gar nicht mit dem übereinstimmen, was ich innerlich gerade fühle.
Zum Beispiel ein Sektempfang. Ciao, Schätzli, schön dich sehen. Oh, du hast ein super tolles Kleid an. Stotterhammer. Vielleicht denken Sie jetzt, hey, wer macht das schon? Aber es gibt genug solche Empfänge, wo leider das Gang und Gäbe ist. Und was ich auch noch interessant finde, ich gebe auch Kurs in Kommunikation und Körpersprache. 80% bis 80% von unserem Reden ist nonverbal, also ohne Wort. Also unser Körper kann uns wirklich verraten und sei es nur ganz kleine Sachen, wenn ich angespannt bin oder nervös oder was auch immer, der Körper redet, wie es Sonja auch gesagt hat.
Und nun ist es Zeit für Sie, für euch, ab in die Maske zu gehen. Und jetzt möchten wir ja die Gelegenheit geben, dass mit den Maskenzetteln, den Sie da auf dem Tisch haben, einfach auch mal für sich persönlich, zuerst in der Stille, jeder für sich, mal aufschreiben auf diese Maske drauf, wie nehme ich mich wahr, was zeige ich nach außen, wie möchte ich gerne sein. Und in einem zweiten Schritt, wir läuten denn das Glöckli, können Sie an den Tischen einfach zu zweit einfach mal austauschen, was habe ich denn da aufgeschrieben? Und das ist einfach jetzt erstmal wertfrei, es geht nicht darum, das richtig oder falsch zu machen, sondern einfach so, wie möchte ich sein oder wie nehme ich mich wahr, was zeige ich nach außen? Das wäre für mich zum Beispiel, wenn ich das jetzt schreiben würde, ich möchte gerne freundlich sein, offen, warmherzig, ermutigend, das ist das, was ich auf diese Maske schreiben würde.
Oder ich denke, ich nehme mich wahr als humorvoll. Einfach, es kann sein, was man gerne wäre oder eben, wie man sich selber wahrnimmt. Das als erster Schritt und erst, wenn es Glöckli geläutet hat, kommt dann kurz das Austauschen, wenn Sie möchten. Also zuerst einfach auf die Vorderseite, wie nehme ich mich selber wahr?
Darf ich euch bitten, eure angeregten Gespräche langsam zu einem Ende zu bringen? Ich weiß, es gibt vieles auszutauschen. Und ich finde das schön, dass ihr so angeregt drüber euch unterhaltet. Möchten gerne auch weitermachen. Jede von euch hat jetzt auch exemplarisch eine Maske. Und ich denke, vieles von dem, was da draufsteht, ist durchaus auch echt und authentisch, dass das Selbst- und Fremdbild auch übereinstimmt. Nun möchten wir jedoch einen Schritt weitergehen und uns die Frage stellen, was verbirgt sich hinter der Maske?
Wir sind Kinder von unserer Gesellschaft, ob wir das wollen oder nicht. Wir wachsen auf in einer Umgebung, wo halt, ja, der Konsum ist in unserer westlichen Hemisphäre gross geschrieben. Und unsere Gesellschaft hier ist halt eher so, dass Schwachheit, Ehrlichkeit und Fehler nicht Mittel sind, wo sich ein Produkt gut verkaufen lässt, ganz ehrlich. Gerade Leute, die in der Wirtschaft arbeiten, wenn man hier immer ehrlich und die Schwachheit einmal zugeht, etc., da hast du immer das Zwei auf dem Rücken, das ist so. Da hat es keinen Platz, weil es muss funktionieren, es muss Geld reinkommen, es muss gut aussehen, es muss gut ankommen. Die Verpackung, so sie mir trimmt, ist wichtiger, wie der Inhalt, ob der jetzt stimmt oder nicht. Unsere Schwachheit und unsere eigene Bedürftigkeit zu verneinen, ist sehr naheliegend. Weil wenn gerade Bereiche in meinem Leben sind, wo ich weiss, oh, das ist eigentlich nicht so, wie ich mich gerne sehen würde oder wie ich gerne wäre oder wie andere mich gerne hätten, dann ist es ja sehr naheliegend, dass ich eben genau das hier mache, weil dann passe ich rein. Und dann fällt es niemandem auf und ja, ich schwimme dann so einfach mit und werde dann als vielleicht stark oder toll oder wie auch immer wahrgenommen. Ein geringes Selbstwertgefühl, Schwächen, Unzulänglichkeiten, ungestillte Bedürfnisse, das sind alles Sachen, wo man sich auch dafür manchmal schämt. Und das kann anfangen in der Schule. Ich mag mich besinnen, im Gymnasium, wo die Mathematik ein bisschen anspruchsvoller geworden ist, ich bin sehr schlecht in Mathe, hat mich der Lehrer garantiert an Tafeln führen geholt und hat schon auf den Zehen gewippt. Und ich bin vorne gestanden, ich habe keine Ahnung, was ich dort hinschreiben muss. Naja, war wohl nichts. Und ich bin wieder am Platz. Innerlich habe ich gedacht, da hast du so genau gewusst. Oder meine Deutschlehrerin, die ich das erste Mal Kräuseli in den Haaren hatte. Oh, da hat jemand in die Steckdose gelenkt. Und die ganze Klasse hat gelacht, etc. Es fängt an, Schule, Lehre, was auch immer, verletzende Kommentare, die manchmal kommen. Es kann hingehen bis auf Frauen, die Missbrauch erleben, etc., etc. Und was macht das, wenn man sich schämt? Es führt in die Isolation, in die Einsamkeit, ich ziehe mich zurück. Das ist eine Schutzreaktion, die hier ausgelöst wird. Weil ich bin zutiefst betroffen und ich möchte sie bedecken, dass man es eben nicht sieht. Und das wird schon in der Geschichte beim Sündenfall von Adam und Eva, die haben das auch gehabt. Sie haben ihre Scham bedeckt mit Feigenblättern. Auch wir greifen zu den verschiedensten Feigenblättern oder Masken, um unsere Scham zu bedecken heute. Was sind zum Beispiel so moderne Feigenblätter? Sucht. Oder viel Arbeit, Workaholics, damit man ja nicht nachdenken muss oder es nicht mehr merkt, was hier abgeht. Dann Mode, in sein, man muss hip sein, dazugehören. Nur wenn ich das Richtige anhabe, dann werde ich bewundert. Das ist eher bei den Jungen heute gerade so. Oder auch Perfektionismus. Alles muss gommilfaux sein und dann ist gut. Und das sind nur einige, die wir jetzt nennen.
Und da ist auch sehr interessant, dass Männer und Frauen auch ein unterschiedliches Schamempfinden haben. Für Frauen ist es zum einen tatsächlich so, der ganze Bereich Haushalt, angefangen von der Sauberkeit und Ordnung bis hin zum Essen, dass es gut schmeckt und für alle reicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das schon wichtig, dass es zu Hause sauber und aufgeräumt ist. Wenn das dann mal nicht so ist und dann kommt jemand spontan vorbei, will nur kurz was vorbeibringen oder abholen, da muss man noch schnell eine Aktion machen, das irgendwie zurechtrücken. Aber also mir ist das peinlich. Also ich schäme mich denn dafür, wenn es nicht ordentlich ist. Und von euren Reaktionen zufolge schließend kann ich das sagen, dass wahrscheinlich für viele von uns zutrifft, dass das so ist. Ein anderer Bereich, der für Frauen zutrifft, ist zum Beispiel auch, dass man dem Mann nicht gewachsen ist. Oder auch der ganze Bereich von Mutterschaft, dass man das Gefühl hat, man ist keine gute Mutter. Und da kenne ich bin zwar keine Mutter, aber ich kenne viele Freundinnen von mir, die einfach mit diesem inneren Konflikt wahnsinnig zu kämpfen haben. Da ist einmal dieser Anspruch, man soll doch eine gute Mutter sein und alle anderen Mütter sind so perfekt gestrellt und die haben das voll im Griff und die sind nett zu ihren Kindern, aber ich schaffe das nicht. Ich bin voll der Drache zu Hause. Ich schreie mein Kind oder meine Kinder an, bin immer hässig und habe das echt nicht im Griff.
Da haben wir gerade ein gutes Bild.
Genau. Und das empfinden tatsächlich einige ziemlich krasse. Und dann schämt man sich dafür, dass das so ist, oder? Dann kommt das der ganze Bereich Attraktivität und Schönheit, dass man sich dafür schämt, nicht so attraktiv oder schön zu sein oder das ganze Körperempfinden, Körperscham, die wahrgenommen wird. Und ich denke, jede von uns hier im Raum hat einige Bereiche oder Teile des Körpers, die sie nicht so schön findet oder einfach dann auch echt Mühe damit hat, das auch als eigenes, als ich auch anzunehmen. Schon in jungen Jahren hatte ich ganz stark Probleme damit, dass ich einen sehr intensiven, dunklen Damenbart hatte. Und ich habe mich nicht wohlgefühlt damit. Das mochte ich nicht in meinem Gesicht. Das hat sich für mich so zu einem Konflikt oder zu einem Leidensdruck hochgespielt. Ich habe damals in der Apotheke gearbeitet. Und dann war ein Mann, ein Vater da mit seiner jungen Tochter, die war ungefähr 6, 7 Jahre alt. Und ich habe dann den Mann bedient und dann guckt die Tochter mich an und sagt einfach, du Papi, guck mal, die Frau hat einen Bart. Das hat mich sehr getroffen, da habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss, ich muss irgendwas unternehmen. Und seitdem bin ich auch dabei, tatsächlich mein Damenbart regelmäßig zu epilieren oder mich dazu kümmern. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich das habe und ich habe auch lange gebraucht, das auch zu sagen, okay, ich schäme mich jetzt auch nicht dafür, dass ich das wegmache. So, das ist ein Beispiel direkt von mir persönlich. Es kann aber auch das Gewicht sein, was auch immer. Bis hin auch, Bea hat es angetönt, dass einfach Übergriffe stattgefunden haben in unserem Leben, wo auch halt unsere Seele zutiefst verletzt ist und wir einfach auch dort auch stark empfinden, dass wir uns dafür schämen, für unseren Körper, für Bereiche und Gefühle, die uns einfach Mühe machen an unserem Leben. Männer hingegen haben ganz anderen Schamempfinden, ganz andere Probleme. Einmal haben sie Probleme damit, Probleme zu haben oder schämen sich dafür, etwas nicht im Griff zu haben, Beziehungen, Geld, Arbeit. Okay.
Ja, doch, jetzt bin ich dankbar.
Vater sein und so weiter. Ich bin kein Mann, insofern kann ich da keine persönlichen Beispiele geben, aber das ist ein teils anderer Bereich, den wir die Männer dort empfinden.
Machen wir schnell einen Move. Ja. Eben, wir haben gefragt am Anfang, hä?
Ganz viel.
Gut.
Ja, schön. Genau. Es ist aber auch so, dass es Bereiche gibt, wo Männer und Frauen davon betroffen sind. Bea hat angetönt, auch gerade junge Leute haben sehr damit zu tun, sich der Mode anpassen zu müssen, dazu zu gehören, hängt davon ab, was ich trage, welche Marken ich trage. Junge Leute werden dafür gemobbt, wenn sie nicht die richtige Kleidung anhaben. Sie schämen sich dafür, wenn sie halt nicht die Markenjeans oder die richtigen Turnschuhe anhaben und so weiter. Und im Erwachsenenleben ist es nicht vielleicht die Kleidung, aber mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein gesellschaftlicher Status, der damit abhängt, wofür ich mich vielleicht schäme, wenn es nicht so ist. Dann gibt es noch einen ganz großen Bereich, einfach auch kulturelle Scham. Es gibt Bereiche für, als Deutsche, für die ich mich vielleicht schäme, für meine Nation. Vielleicht auch gibt es das für Schweizer, es gibt das für Belgier, Schweden. Es gibt auch so kulturelle Sachen, wo man als Nation nicht stolz drauf ist, für die man sich einfach schämt. Ein anderes Wort, was auch sehr populär ist in den letzten Jahren oder populär geworden ist, ist das Wort Fremdschämen. Ich schäme mich für jemand anders. Ich habe persönlich zwar keinen Fehler gemacht oder irgendwie was Peinliches ist mir passiert, aber ich schäme mich für jemand anders. Ich denke, oh nee, das ist ja jetzt zum Fremdschämen. Das wird einfach sehr häufig gesagt. Ich muss ja mit etwas klopfen im Herzen einfach sagen, ich schäme mich auch für meine Mutter. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, musste ich mit ansehen, dass meine Mutter stockbesoffen nach Hause gebracht wurde. Und das finde ich unheimlich schwierig, da schäme ich mich einfach für sie. Was ich dann noch schwieriger finde, ist einfach die Reaktion danach. Statt selbst zu sagen, hey, das war Mist, tut mir leid, ist einfach, man brüskiert oder brüstet sich noch damit. Hey, weißt du noch, als ich damals, und ich so, boah, ey. Das belastet mich, das ist das Fremdschämen, was auch ja, sie oder euch betrifft. Scham, wir haben jetzt gesagt, das ist auch manchmal als unangenehm empfunden, aber Scham hat vielleicht auch seine Berechtigung oder ihre Berechtigung. Und wo ist das der Fall? Scham ist zum Beispiel auch da, um meine Ich-Grenze anzuzeigen. So, ich bin ich. Du bist du. Und wir haben jeder auch so einen Bereich, wo wir uns auch miteinander uns wohlfühlen, je nachdem wie nah oder wie fern wir einfach auch voneinander sind. Was ist okay, was ist nicht okay? Und das ist einfach auch zum Schutz, auch von der eigenen Person gedacht, dass wir das empfinden. Und es sind gesellschaftliche und ethische Normen, die einfach auch über Scham teilweise definiert sind. Und ich bin sehr froh, dass ihr nicht so schamlos seid, das kann ich sagen, weil ihr heute alle angezogen hierher zum Frauenfrühstück gekommen seid. Einfach nur... ja. Aber es ist zum Beispiel, unsere Kleidung ist praktisch auch ein Schutz, wo wir auch ja, einfach uns... ja, zeigen, wir sind nicht schamlos.
Mhm. Jetzt denkt vielleicht die eine oder andere, was redet ihr da immer von Scham? Das Thema ist doch Maske. Aber wenn eins von diesen Sachen, die wir vorhin aufgelistet haben, von Frauen oder Männern, einmal im Alltag wieder zutrifft, dann bewege ich mich ja trotzdem noch in der Gesellschaft. Ich zeige mich, kann mich ja nicht einschließen ins Kämmerli. Aber was dann eben meistens automatisch passiert, kommt dann eben irgendeine Maske, die dann eben gerade passt. Und wer keine Scham mehr verspürt, der ist seelisch und geistlich abgestumpft. Und jetzt kann man sich gerade mal fragen, in was für einer Gesellschaft leben wir? In einer ziemlich schamlosen Gesellschaft. Sind wir eine schamlose Gesellschaft geworden? Ja, wir nützen aus. Und wenn wir jetzt einmal ein bisschen an die verschiedenen Bereiche denken, Internetpornografie, Menschenhandel, etc., etc., schamlos. Da hat der einzelne Mensch keine Würde, keine Ehre, kein Ansehen. Das ist ja wahr. Also sind wir doch zu einer schamlosen Gesellschaft mutiert. Da stellt sich jetzt nach all dem Gehörten doch einmal die Frage, ja, was hilft mir denn, authentisch durch das Leben zu gehen? Eins steht fest, dass da hilft nicht. Zumindest auf die Dauer nicht. Weil es verhindert, dass echte und authentische Beziehungen möglich sind, wenn ich eine Maske anhabe. Denken wir mal an die Ehe. Ich bin zwar nicht verheiratet, aber wenn es in einer Ehe eine Maske hat, das tut mich doch automatisch trennen, es tut isolieren, es ist keine echte Beziehung mehr möglich. Es gibt eine Distanz und irgendetwas läuft dort rum. Und überhaupt, wenn ich in verschiedenen Beziehungen verschiedene Masken habe, das heisst, wenn ich im Sportverein bin, dann habe ich vielleicht die an, wenn ich daheim bin, habe ich die an. Oder das wird auf Dauer extrem anstrengend, welche, dass ich jetzt wo muss präsentieren. Und meistens läuft es unbewusst ab. Das ist nicht, jetzt mache ich das, sondern ich gebe mich automatisch dort so, wie es halt gerade passt oder ist. Aber dort, wo ich Scham empfinde, wo ich denke, das da muss kommen, sonst geht es nicht mehr, das ist ein Signal von meiner Seele. Und das muss man unbedingt ernst nehmen. Ich habe gerade selber ein Beispiel. Habe ich das am Anfang erwähnt, dass wenn man weiss, man hat einer Person etwas sagen sollen, hat es aber nicht gesagt, habe ich glaube gesagt. Und ich merke, ich habe das noch mit einer bestimmten Person. Und jedes Mal, wenn ich die Person sehe, dann denke ich innerlich, dann kommt das alles wieder. Und wenn ich begrüße in diesem Moment, dann ist das auf den ersten Blick, hey, nein, wenn ich jetzt etwas sage, das gibt ein riesen Chaos. Oder ich habe mir es ein paar Mal überlegt, soll ich jetzt etwas sagen? Weil ich bin x-mal verletzt worden. Aber ich weiss genau, wie die Person reagiert. Total betupft und die wird nicht mehr mit mir reden, obwohl das vielleicht berechtigt ist, was ich dann würde sagen. Und das macht es extrem schwierig. Also ich habe das, ja?
Sie reagiert so, dass sie nachher noch sogar ein schlechtes Gewissen haben.
Weil sie so reagiert, die Person. Ja. Weil ich etwas gesagt habe.
Ja.
Mhm. Also es ist nicht so einfach. Aber trotzdem, ich weiss das jetzt bewusst. Ich habe das wahrgenommen und ich werde das angehen müssen. Es wird nicht angenehm sein, aber sonst wird das geht in eine falsche Richtung. Und das braucht immer so viel Kraft. Es braucht eben einen Haufen. Genau.
Um einfach auch mal darzustellen, was das bedeutet, beziehungsweise wie wir auch dieses Zwischenmenschliche wahrnehmen, auch lernen können, beziehungsweise da einen Schritt zum identischen, authentischen Leben auch machen können, möchte ich euch jetzt das Johari-Fenster vorstellen. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Es geht tatsächlich um diese zwischenmenschliche Wahrnehmung und das heißt Johari, weil die beiden Autoren von dem Fenster heißen Johannes und Harry mit Vornamen. Also haben sie einfach Johari draus gemacht. Das ist jetzt nicht ein Code oder sowas, das irgendwas verschlüsselt. Ich möchte das einfach mal vorstellen. Ich gehe mal ein bisschen näher hier ran. Ich möchte anfangen mit diesem Bereich. Das ist mir bekannt und es ist anderen bekannt. Und das ist wie ein offenes Buch. Das können alle lesen. Wie gesagt, das ist das, was einfach sichtbar ist für andere und das, was ich auch ganz bewusst nach außen hin zeige. Das ist aber dieser echte, authentische Bereich. Dann gibt es oben rechts dann einen Bereich, der mir nicht bekannt ist, aber den anderen ist der bekannt. Und das ist der sogenannte blinde Fleck. Und davon haben wir einige. Jeder hat das, auch wenn er das gar nicht wahrhaben möchte oder verneint, dass es blinde Flecken gibt. Und das können einfach Sachen sein, die andere beobachten an meinem Verhalten, dass ich vielleicht ja, bestimmte, wenn ich unsicher bin, zum Beispiel beim Reden, auch jetzt hier vorne sage, mal ein M reinschmeiße und das vielleicht auch häufiger, als es einfach normalerweise der Fall ist, einfach weil die Aufregung da ist. Das haben wir gestern zum Beispiel, hat Bea gesagt, hey, du hast total viele M's heute. Ich so, ja, das kommt schon gut. Aber es ist halt mein blinder Fleck und es hilft einfach, dass sie mir da einfach ein Feedback gibt, dass ich einfach bewusster bin und mir das bekannt wird, damit ich daran auch arbeiten kann. Also unsere blinden Flecken, da hat jeder auch besondere, sind keine Ausnahme. Und dann gibt es, was anderen nicht bekannt ist, aber mir sehr wohl bekannt ist, das ist der Bereich von Geheimnissen. Und das ist genau das, was wir hinter der Maske verstecken. Meine Verletzung, vielleicht meine Wut, die ich auf jemanden habe, Dinge, die ich getan habe, für die ich mich vielleicht zum Boden schäme, einfach Dinge, das möchte ich nicht, dass jemand anders das über mich weiß. Das ist das, was wir verstecken. Und dann gibt es einen vierten Bereich, das ist dieses hier, das ist weder den anderen noch mir bekannt. Und da kommen wir dann halt zum absolut Unbekannten. Darüber lässt sich momentan gar nicht so viel sagen, weil das weiß ich nicht, was da noch alles in mir steckt, beziehungsweise das können die anderen auch noch gar nicht so wahrnehmen. Und wenn wir jetzt davon reden oder wir sagen, wie können wir authentischer durchs Leben gehen, dann ist einfach dieser Bereich gefordert. Der Bereich ist gefordert. Das heißt, da, wo ich echt und authentisch bin, das soll größer werden, weil das wirklich dann halt verhebt. Das ist das, was andere in mir wahrnehmen, beziehungsweise ich auch nach außen zeige, das stimmt überein. Und der Wachstumsschritt kann halt da geschehen, zum blinden Fleck hin, dass ich andere auch mal um Rückmeldung frage. Dass ich frage, hey, du, in dem Bereich, da bin ich mir nicht so sicher. Ich merke, da ist irgendwie was nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und kannst du mir bitte mal da Feedback geben? Zum Beispiel jetzt, wie Bea gestern mir Feedback gegeben hat über die M's, die ich zwischendurch mal reinstreue. Das muss ich auch erfragen. Das kostet auch Mut, einfach zu sagen, hey, sag mir das mal. Weil das, was ich höre, das kann auch wehtun, das ist vielleicht unangenehm. Oder ist das wirklich so schlimm? Aber wenn ich wachsen möchte, braucht es auch mal den Mut über den Gartenzaun hinaus. Der nächste Schritt von den Geheimnissen hin zu einer echten, authentischen Lebensweise ist, dass ich den Schritt wage, mich auch anderen zu offenbaren. Und damit meine ich nicht, dass wir einen Seelenstriptease hinlegen sollen und allen möglichen Leuten frei heraus erzählen, was da alles so in mir schlummert, was ich eigentlich nicht so gerne möchte, dass andere Leute das erfahren. Das braucht tatsächlich auch eine vertrauensvolle Beziehung. Und das macht man vielleicht mit einer guten Freundin, vielleicht wagt man auch den Schritt in die Seelsorge. Da möchte ich einfach mal das loswerden, das belastet mich auch, das immer zu verstecken, das immer mit einer Maske zu verbergen. Da brauche ich den Schritt, den Mut, ich entscheide mich, etwas von mir preiszugeben. Dann wird dieser Bereich größer. Das andere ist, hin einfach von was mir nicht bekannt ist und anderen nicht bekannt ist, einfach auch mal zu entdecken, einfach mal auszuprobieren, Neues zu wagen. Vielleicht mal was Handwerkliches auszuprobieren oder was Sportliches oder was Mutiges. Für mich wäre das, glaube ich, eine absolute Mutprobe, so einen Gleitschirmflug im Tandem zu machen. Also ich habe nicht Lust drauf, aber das wäre eine große Entdeckung für mich. Und hier ist einfach das Beobachten, dass ich auch andere vielleicht einlade, du schau doch einfach mal hin. So, siehst du etwas in mir, was ich noch nicht weiß, wo ich vielleicht Begabung habe? Bitte hilf mir einfach mal hinzuschauen, also ganz bewusst auch wieder einzuladen. Und dann kann halt dieser Bereich, wo es echt und authentisch ist, wo Selbst- und Fremdwahrnehmung auch übereinstimmen, wachsen. Und da ist dann halt das Maskenspiel nicht unbedingt notwendig. In der Bibel, im Psalm, gibt es einen Vers, der heißt, ich bin wunderbar geschaffen in Gottes Augen. Und Gott kennt wirklich alle Seiten, alle vier von diesen Fenstern, die ich da gerade gezeigt habe, die kennt er. Und dieses Wissen ist manchmal ja, vielleicht auch erschreckend, ich weiß, Gott sieht alles, Gott weiß alles. Auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig befreiend, dass da jemand ist, der mich annimmt mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, aber auch mit all meinen Stärken, mit all dem Guten, was ich auch beizutragen habe zum Leben mit meiner Familie, mit meinem Umfeld. Er kennt das alles und das ist gut. Und wir haben oft auch ein Bild von Gott, wenn er alles sieht. Das fühlt sich so manchmal auch an wie so, das ist die Kontrolle schlechthin. Und wir haben vielleicht ein Bild von Gott, der Strafende ist, der einfach dann halt so, oh, pass da mal auf, so geht das aber nicht, da musst du dich für schämen. Das sind einfach die Botschaften eher, die wir gehört haben von unserem Umfeld in der Erziehung. Bea hat das auch erzählt von sich persönlich, was sie schon in der Schule gehört, für was sie sich alles zu schämen hat. So ist Gott nicht, wenn er auch uns begegnet und uns sieht und wahrnimmt, wie wir sind. Er begegnet unserer Scham. Und wenn er die Scham sieht, wenn er meine persönliche Scham sieht, dann sieht er Schönheit. Das hört sich vielleicht paradox an, aber Gott sieht uns mit ganz, ganz anderen Augen, als wir es selber sehen. Und dieser Satz, when you saw, you called me beautiful when you saw my shame, das ist ein Satz aus dem Lied, du hast mich schön genannt, als du meine Scham sahst. Das hat mich persönlich sehr berührt, nachdem eine Beziehung zu Ende gegangen ist und ja, es gab viele Dinge, für die ich mich auch geschämt habe. Und dann zu hören, dass Gott das mir zuspricht, du bist schön, und trotzdem er all das sieht, was auch ja, mit Scham bedeckt ist. Ich bin diejenige gewesen, die versucht hat, das irgendwie noch ins rechte Licht zu rücken oder selbst aus eigener Kraft irgendwie aus meinem Scherbenhaufen was zu machen. Aber er sieht das trotzdem als schön an und er nimmt Scham auch ernst. Adam und Eva haben sich versteckt, nachdem sie gesündigt hatten. Sie hatten sich Feigenblätter genommen, das hat Bea schon erzählt. Und Gott geht in den Garten und sagt, wo bist du, Adam? Das heißt, es ist nicht eine geografische Frage nach so einem Versteckspiel, was da gerade abläuft, sondern er möchte auch, dass wir aus diesem Versteck herauskommen. Und vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich die Geschichte, die dann sich entfaltet, Gott hat die nicht sofort aus dem Garten Eden geschossen, nach dem Motto, so jetzt ist Schluss, ich habe euch nicht mehr lieb. Das allererste, was Gott in dem Moment macht, wo Adam und Eva einfach auch ihrer Nacktheit bewusst wurden, ihrer Scham, ihrer Blöße, ist, dass Gott für beide Kleider genäht hat aus Tierfellen. Er ist nicht die gute Fee, die macht so ping, jetzt habt ihr Kleider an, wie bei Cinderella, sondern er nimmt sich die Zeit, Kleider zu nähen. Gott näht die Kleider selbst. Und Gott legt jedem Einzelnen und zog Adam und Eva und dir und mir einfach Kleider an, um unsere Scham zu bedecken. Das ist das allererste, was Gott macht. Es geht nicht um unsere Schuld, sondern er kümmert sich um unsere Scham als allererstes.
Und ich weiß nicht, was ihr Gottesbild ist, ob sie vielleicht denken, ah, da ist doch irgendwo da oben und irgendetwas gibt es schon, aber es ist nichts Persönliches. Ich werde mal persönlich werden. Weil absolut faszinierend und was mich sehr berührt, ist einfach zu sehen, es gibt keinen, der mehr Scham, Schmerzen und Schande hat müssen auf dieser Welt ertragen müssen, als Gottes Sohn selber. Gott ist Mensch geworden, uns allen gleich. Was ist passiert? Er ist nicht in einem Palast auf die Welt gekommen, in einem dreckigen, kalten Stall, irgendwann weit weg. Er war ein Flüchtling, Jesus. Er hat mit seinen Eltern, Maria und Josef, müssen nach Ägypten flüchten, kurz nach der Geburt, weil der König Herodes Angst hatte, dass da irgendetwas von einem neugeborenen König gehört und hat alle neugeborenen Buben umbringen lassen. Also sind sie geflüchtet in ein Land, das sie nicht kennt haben. Dann später, als er noch schon älter war, hat er müssen schlimmste Verleumdungen von den Pharisäern sich gefallen lassen, von diesen Frommen, die es gewusst hätten, wie es eigentlich gärte. Er ist von einem Freund verraten worden. Der Judas hat ihn für 30 Silberstück verkauft. Einer, der mit ihm unterwegs war, der ihn kennt hat. Jetzt überlegen wir mal das in unsere Zeit heute. Nehmt eine gute Freundin von euch. Plötzlich steht die Polizei vor eurer Tür und sagt, Frau Sowieso hat gesagt, sie haben das und das gemacht, das geht gar nicht. Mikro. Bitte? Jemand, der mir vertraut hat, verrotet uns. Einer von seinen allernächsten Freunde hat ihn dreimal verleugnet. Einer, der gesagt hat, ich stand zu dir, ich gehe für dich aufs Feuer, ich mache alles für dich, hat in der Nacht, wo Jesus festgenommen ist, hat er gemacht, wo Leute ihn gesehen haben, hey, du bist doch auch einer von denen, du kennst doch den. Ich? Ich kenne den überhaupt nicht, sorry. Dreimal. Er war von allen verloren, von allen. Er ist außerhalb der Stadt gekreuzigt worden, nebst dem, dass sowieso ein grausamer Tod ist, Kreuzigung, außerhalb der Stadt, nicht dazugehörig. Und Jesus ist nicht etwa mit einem Lendenschurz oder Tuch am Kreuz gehangen, wie das oft in Kunstbildern dargestellt wird, sondern nackt. Weil, wieso? Die Soldaten haben um seine Kleider gewürfelt. Nackt an einem Kreuz, wo alle einen angaffen. Stellt euch das mal einfach nur eine Sekunde vor, was das für eine Erniedrigung muss sein. Und man hat gar nichts falsch gemacht. Er hat nichts falsch gemacht. Man hat ihn verspottet, sogar noch in seiner Todesstunde. Komm doch da runter, wenn du schon Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz und hilf dir selber. Und sogar das Gefühl, vom eigenen Vater verloren zu werden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unglaublich. Aber genau wegen dem ist Gott eben nicht irgendwo in der Ferne. Er kann mit uns mitfühlen. Er kennt Hunger, er kennt Durst, Schmerzen, Erniedrigung, Verletzungen. Er kennt Hitze, er kennt Kälte, er weiß, wie es uns geht, genau wegen dem. Und das Bild hier, das finde ich unglaublich berührend und sehr schön. Weil genau in diesem Moment, wo man sich am liebsten möchte verstecken, wo man sich selber nicht mag, wo man sich schämt, wo man die Maske aufsetzt, genau dort kommt Gott. Und was passiert? Er ist nicht da und sagt, hör mal, Mädchen, jetzt müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden, es geht gar nicht, wie du bist. Gott schenkt genau in diesem Moment einem Ansehen. Durch diese Beziehung wird die Scham aufgehoben. Er ist immer für uns und nie gegen uns. Und das ist unglaublich befreiend. Und genau in diesem Moment ist er da. Er ist auch sonst da, aber er ist besonders da und sagt, hey, komm. Und ich kenne das von mir, wenn ich einen Vortrag gegeben habe oder einen Kurs. Ich habe gerade letzte Woche auch in der Hoffmann-Laroche Tageskurs gegeben. Und das sind Leute, die ich sonst nicht so jeden Tag etwas zu tun habe damit. Es ist um Körperspruch, Wahrnehmung gegangen. Und es waren zum Teil schwierige Leute gewesen, und da muss ich reagieren. Und ich reagiere vielleicht nicht immer genau richtig. Und dann gehe ich heim und denke mir, wieso habe ich das gesagt? Oder wieso habe ich es nicht gesagt? Da hätte ich noch das können sagen. Oder sel oder jenes. Und das belastet mich bis ins Schlaf. Manchmal wache ich in der Nacht auf und denke, oh, wieso habe ich das gemacht? Und dann zu merken, Moment. Und wenn ich mein Gesicht habe, dort, wo das Licht ist, dort, wo die Liebe ist, nämlich bei Gott, bei Jesus, dann erlebe ich persönlich das Befreitwerden. Und dann kann das da weg. Er sieht sowieso hinten dran. Und das ist gut. Und ja, das ist einfach gewaltig. Mir berührt das immer wieder, einfach zu merken, wie ich das erleben darf in meinem Alltag. Und da bin ich nicht die Einzige. Das dürfen wir alle. Ihr alle sind geliebte Frauen. Und wenn euch jemand anders irgendetwas anderes gesagt hat in eurem Leben, kniegeschnitt, kannst es nicht, bist es nicht der Wert, das sind Lügen. Ihr seid wunderbar gemacht und Frauen, die Gott lieb hat von ganzem Herzen und die genau das hier möchte.
Wir kommen jetzt so langsam auch zum Schluss von unserem Referat und Kathy hat schon gesagt, es gibt einen Büchertisch da hinten und zwei Bücher möchte ich euch ganz kurz auch ans Herz legen. Das eine heißt Glaubens, Riesen und Seelenzwerge von Peter Scazzero. Und es geht tatsächlich um geistliches Wachstum und emotionale Reife. So eine Dimension, die auch noch dazu kommt, dass ich manchmal ja vielleicht falsche Vorstellungen habe, wer Gott ist, aber auch emotional durch die Dinge, die ich immer wieder zurückhalte, versuche hinter Masken zu verbergen, einfach auch emotional noch gar nicht so weit bin. Also dieser Konflikt, der einfach manchmal auch uns beschäftigt. Es lohnt sich, ich habe das selbst gelesen und super auch mit anderen darüber auszutauschen, wenn man das auch zu zweit oder zu dritt auch liest. Ich kann das sehr empfehlen, dieses Buch. Und dann möchte ich noch ein anderes Buch vorstellen, das eher auch wie fast wie eine Biografie ist, eine Biografie von Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen, denen Gott aber einfach in ihrer Situation begegnet sind. Das Buch ist von Nadja Bolz-Weber. Sie ist evangelisch-lutherische Pastorin in Denver, Colorado und ist auch eine sehr farbige Persönlichkeit, die vielleicht auch teils kontrovers ist, aber sie hat einfach ein Herz für Menschen am Rande der Gesellschaft. Und sie hat selbst auch eine Geschichte hinter sich, die ja mit Alkoholsucht und so weiter und so fort zu tun hat, hat ihren eigenen Weg einfach auch finden müssen, zurück in die Gesellschaft und erlebt Gott in all den falschen Menschen. Und davon möchte ich euch auch einen kurzen Abschnitt vorlesen, weil der auch genau das zusammenfasst, was wir ja versucht haben, mit unserem Vortrag auch rüberzubringen, dass Gott uns lieb hat und auch unsere Schwächen annimmt. Am Ende seines Gleichnisses vom Festmahl sagt Jesus, zu einer Party sollten wir Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde einladen. Meint er damit vielleicht, dass wir in Gottes Reich die Dinge annehmen können, die wir zu verstecken oder zu kompensieren versuchen? Im Reich Gottes brauchen wir keine Person zu kultivieren, um die lahmen, armen, blinden oder verkrüppelten Dinge in uns selbst zu verstecken. Die unschmeichelhaften Fotos, die Dinge, die nichts zu bieten haben, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Mit anderen Worten, die uncoolen Dinge in uns sind genau das, was Jesus zum Essen an seinen Tisch einlädt. Als wäre die einzig wahre Währung dieser bankrotten Welt das, was wir mit Gott und miteinander teilen, wenn wir uncool, lahm, blind, arm und verkrüppelt sind. Und so unangenehm es mir und dir ist, in einem so grellen und kompromisslosen Licht gesehen zu werden, es ist auch eine große Erleichterung. Vielleicht ist es wirklich sicherer, in vielen Situationen auch klug, uns zu schützen. Aber am Tisch Gottes und im Kreise seiner Leute musst du dich nicht verstellen und nichts überkompensieren. Du kannst einfach sein. Und indem du einfach bist, kannst du in den wilden und liebevollen Augen Gottes erkannt sein, kannst ganz sein und vielleicht sogar ein bisschen Ruhe finden. Denn es ist einfach anstrengend, diese Maskerade dauernd aufrecht zu erhalten.
Und apropos Maskerade, möchten wir euch jetzt als Anregung einfach auf den Heimweg mitgeben. Nehmt doch die Maske, das Blatt, wo ihr vorne etwas draufgeschrieben habt, mit heim. Und in einer ruhigen Minute, wenn ihr gerade mögt und Zeit habt, setzt euch doch einmal an und füllt die innere Seite von der Maske hinten drauf. Und schreibe dort vielleicht das an, wo ihr wisst, es ist das, was mir nicht so gefällt. Aber das, was vielleicht auch da ist noch. Und in einem weiteren Schritt, wenn ihr sogar mögt, mit einer Vertrauensperson, wo ihr denkt, doch, da kann ich mich in einem guten Rahmen mitteilen, dass ihr vielleicht auch über das austauscht. Weil darüber reden, tut schon sehr viel Gutes. Weil dann kommt das da hinten dran eben führen und man kann das ablegen und dadurch auch Befreiung erleben. Und das habe ich auch noch vor mir mit einer Person, die ich jetzt erwähnt habe, und ich weiss, ich werde das angehen und ich muss es angehen, aber ich weiss gleichzeitig, egal wie es rauskommt, das hier, das Angebot, das gilt immer. Für mich und für sie, für jede Einzelne. Und wenn wir jetzt den Satz schließen vom Anfang, mit oder ohne, definitiv ohne, ist gesünder. Und in diesem Sinn wünschen wir Ihnen, liebe Frauen, ganz ein schönes Wochenende, eine gute Woche und einfach eine gute Zeit. Und möchte Sie ermutigen, vielleicht auch einmal das hier zu suchen und die Nähe zu erleben. Danke vielmals.
Herzlichen Dank.